Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur und habe heute im Podcast-Studio an meiner Seite meinen Kollegen Mario. Hallo.
Endzeitliche Grüße. Hallo Max.
Gleich schon in Stimmung gebracht. Genau, am 14. April ist die zweite Staffel der Horror-Drama-Serie und Videospieladaption The Last of Us gestartet. Und wir durften bereits vorab die komplette Season sehen und verraten euch, ob die Fortsetzung besser oder vielleicht schlechter ist als Staffel 1. Und das Ganze natürlich spoilerfrei. Mario, bist du ready?
As ready as I can be.
Dann sage ich auf ins Streamgestöber.
Los!
Als The Last of Us im Jahr 2023 gestartet ist, schien der Fluch schlechter Videospieladaptionen gebrochen zu sein. Die Serie wurde als eine der besten oder sogar die beste Videospielverfilmung überhaupt gefeiert und in unserem Jahresranking mit Filmstarts und Moviepilot im Ranking der besten Serien 2023 landete The Last of Us sogar auf Platz 1 damals. Also die Erwartungen könnten nicht größer sein. Und die zweite Staffel basiert aber nicht mehr auf dem ersten Spiel, wie die erste Staffel, sondern auf dem zweiten Teil, The Last of Us Part 2. Und sie verfilmt die Vorlage diesmal auch nur zum Teil. Da kommen wir, glaube ich, später noch drauf zu sprechen. Und wir beide haben alle 7 Folgen gesehen und diskutieren oder wollen diskutieren, ob Staffel 2 auch wieder die beste Videospieladaption ist vielleicht. Und vielleicht auch das Zeug hat zur besten Serie 2025. Ob sie sich erneut den Platz erkämpfen kann, das schauen wir heute. Ein kleiner Disclaimer noch vorweg. Wir versuchen natürlich so weit wie möglich Spoiler zu umgehen. Ich würde sagen, was im Trailer zu sehen ist, ist Fair Game. Und wenn ihr das Game kennt, werdet ihr vielleicht erahnen können, worüber wir sprechen. Aber wir nennen das Kind nicht beim Namen und vor allem so die Twists werden wir nicht verraten, dürfen wir nicht verraten. Denn wenn ihr nichts über Part 2 wisst, über die Vorlage, dann würde ich sagen, geht möglichst blind in die Staffel rein, weil die knallt richtig. So, und bevor wir jetzt gleich eine Reise vom frostigen Jackson nach Seattle antreten, gibt's hier noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Mario, zum Einstieg. Wollen wir nochmal einen Blick zurückwerfen oder einmal, um unsere Zuhörenden auf den Stand zu bringen, wie stehen wir beide eigentlich zu The Last of Us?
Ich habe das Spiel nicht gespielt, muss ich sagen. Ich bin auch mit der Serie eingestiegen. Ich wusste vom Spiel, ich wusste, dass es um eine Postapokalypse à la The Road geht mit einem roughen Serienspiel-Bart-Dude, der seine Tochter am Anfang verliert. All das wusste ich, das habe ich durch kulturelle Osmose eingesaugt. Bin dann später erst zur Serie gekommen. Ich habe die auch wirklich erst sehr viel später gesehen, als sie lief. Ich glaube, erst Ende des Jahres oder vielleicht sogar ein Jahr später, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich wusste von der berührenden Bill and Frank-Episode. Ich bin kein Videospieler, muss ich dazu sagen. Für mich sind Videospiele hässliche Filme, die sich wie Hausaufgaben anfühlen, sage ich immer. War dann aber interessiert, als ich die Serie gesehen hatte. Staffel 1 fand ich natürlich gut. Bella Ramsey ist ein Superstar. Pedro Pascal ist immer charmant. Auch der Rest war sehr gut. Ich bin großer Fan von Chernobyl natürlich, von der anderen Craig Mazin-Serie. Deswegen war ich dann auch interessiert und dann interessierte mich, was das zweite Spiel so kontrovers macht, und habe mich dann da ein bisschen eingelesen und eingeguckt durch so Walkthroughs. Das heißt, ich wusste schon eigentlich, wo die Reise hingeht in Staffel 2, und war jetzt umso gespannter, wie die Serie damit umgeht.
Das kann ich auch so unterschreiben. Genau, ich war auch Novize, als ich die Serie angefangen habe. Ich hatte das Spiel nicht gespielt, beziehungsweise Jahre vorher habe ich, glaube ich, mal bei einem Kumpel eine Mission aus dem Spiel gespielt und gesagt, nee, das kann ich nicht, das ist mir zu stressig. Ich liebe Horrorfilme, aber ich kann auch keine Horrorspiele spielen.
Ich kann auch nur so JRPGs und so Ace Attorney spielen, aber alles, wo du so 3D irgendwo durchlaufen musst, da wird mir schlecht.
Nur rundenbasierte Kämpfe, alles
Bitte.
Andere ist mir zu stressig.
Auf jeden Fall.
Genau, noch eine kurze Korrektur. Letzte Woche in der Monatsvorschau hatte ich, glaube ich, gesagt, dass die erste Staffel 10 Folgen hatte. Stimmte nicht. Mhm. Sie hatten nur 9 Folgen. Ist mir erst wieder aufgefallen, es waren nur 9 Folgen.
Keine runde Zahlen für The Last of Us.
Nee, diesmal sind es nur 7 Folgen. Damals hatte ich mit Lisa hier im Podcast auch einen Seriencheck gemacht. Da hatte ich sie noch beschrieben als Horror mit Herz. Ich glaube, das beschreibt auch The Last of Us sehr schön. So ein bisschen Horror und sehr viel Herz und eben große Emotionen. Ich war überrascht, wie wenig Action und Horror die Serie hatte, vor allem als großer Walking Dead-Fan. Und dass der Fokus noch mehr so auf Menschen und ihren Konflikten liegt. Ich mochte die Struktur tatsächlich sehr, was sie so von anderen Zombie-Serien auch unterschieden hat. Dass wir durch Ellies und Joels Roadtrip halt, die Serie wurde so fast episodisch dadurch, dass wir mal in jeder Folge so eine Community der Woche oder postapokalyptische Community der Woche hatten.
Ja, auch gutes Auge und gutes Händchen für so kleine Gaststars, ne? So zum Beispiel dieses Native-Pärchen, was sie dann in Folge 6 oder was das war, kurz treffen, das war ja auch dann so ein kleines Highlight jeweils.
Aber ich muss sagen, ich war tatsächlich nicht so gehypt wie andere. Ich habe nochmal geguckt, tatsächlich war sie nicht in meiner Top 10 in dem Jahr mit
drin. Oh mein Gott, Max raus.
Succession Staffel 4 war auf Platz 1 in dem Jahr übrigens.
Ja gut, das ist fair. Ja, für mich war es fast schon ein bisschen zu viel Zombie, weil ich interessiere mich null für Zombie. Ich bin Horrorfan, aber ich hasse Zombies. Und deswegen immer wenn es um Zombies geht, dann schalte ich ein bisschen ab. Deswegen war das eine ganz gute Balance für mich.
Aber das so ist die, ja auch mittleren, die große Diskussion, sind es überhaupt Zombies? Das
ja, die mittleren Folgen interessiert mich in Staffel 1 deshalb auch nicht so sehr. Das ist eher so der Anfang und das Ende. Und hier in Staffel 2 starten wir gleich los mit einer großen Zombie-Attacke, aber danach ist das dann auch so reingesprinkelt später eher.
Genau. So, bevor wir gleich in Staffel 2 einsteigen wollen, möchtest du vielleicht nochmal ganz kurz einen Rückblick auf Staffel 1 geben? So die Basics, was müssen wir wissen vor Staffel 2?
Ja, also der Cordyceps-Pilz, der mutiert und befällt nicht nur mehr Ameisen, um sie zu Zombies zu machen, sondern auch Menschen. Damit startet 2003 die Zombie-Apokalypse und ein gewisser Joel verliert dabei seine Tochter ziemlich am ersten Tag sogar. Die Fackel nicht lange rum. Und 20 Jahre später ist er in einer der Quarantänezonen bei der Pseudo-Regierungs-Nachfolgeregierungsorganisation FETRA. Und versucht seinen Bruder zu finden und wird dann angehalten von den Widerstandskämpferinnen der Fireflies, ein Mädchen quer durchs Land zu eskortieren, und das ist Ellie. Er weiß nicht genau warum, aber die haben den Verdacht, dass Ellie immun sein könnte gegen diesen garstigen Pilz, der Menschen zu Zombies macht. Und so entspinnt sich ein Roadtrip und eine Ersatz-Vater-Tochter-Beziehung, die sich
mit
erst entwickeln. Mit sehr vielen Flachwitzen, weil Ellie einen sehr guten Sinn für Humor hat. Beziehungsweise einen sehr schlechten, je nachdem, wie ihr zu Dad-Jokes steht. Und es wird sehr dramatisch. Es geht sehr viel um das, wie sich Menschen in Extremsituationen verhalten. Und machen da sehr viele Ausflüge in sehr viele kleine Kapitel dieser Endzeit. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, so alternative Kommunen, die sich aufgebaut haben. Verschiedenste Art, wo sich verschiedene Führungsstile herauskristallisieren oder verschiedene Lebensarrangements. Eine Liebesgeschichte ist da auch mit drin. Manche sagen eine tragische, aber eigentlich haben Bill und Frank alles richtig gemacht, ne? Die haben die Endzeit eigentlich, die Postapokalypse eigentlich gewonnen.
Ja.
Genau. Ja, und am Ende kommt aber leider raus, dass nach all dem großen Trip, den sie da gemacht haben, als sie dann endlich ankommen in Washington, was ist das?
Salt Lake City.
Stellt sich raus, dass um dieses Gegenmittel herzustellen, muss man leider Ellie das gesamte Gehirn rausnehmen und das zu Paste verarbeiten oder so ähnlich. Und das lässt Joel natürlich nicht auf sich sitzen. Warum man ihm das vorher erzählt hat, verstehe ich auch nicht ganz, aber hey, Marlene, that's Marlene for you. Auf jeden Fall bringt er alle um in diesem Firefly-Camp, inklusive des einen Spezialisten, der dieses Gegenmittel hätte herstellen können. Und erzählt Ellie daraufhin aber eine große Lüge von wegen, nee, das gab noch andere wie dich und das hat aber nicht funktioniert. Und dann kamen Raiders und ich musste dich da ganz schnell rausbringen. Und jetzt, 5 Jahre sind vergangen und wir sind in Staffel 2 in der Kommune von Jackson, wo sich der Bruder von Joel aufhält und wo man sich eigentlich so die beste Version eines normalen Lebens unter diesen Umständen wieder aufgebaut hat.
Genau, da sind wir jetzt dann in Staffel 2.
Genau, aber Ellie, damit endet ja auch das erste Spiel. Ob sie Joel das Ganze so abgenommen hat, darf man bezweifeln.
Damit beginnt übrigens ja auch die Staffel. Die fängt ja direkt in dem Moment an, wo die Staffel aufhört,
ja,
mit dem Blick von Ellie. Und nicht wissen, glaubt sie ihm die Lüge oder glaubt oder will sie sie glauben? Das ist dann ein Thema, was noch später erforscht wird in der Staffel. Genau, du hast gesagt, 5 Jahre später sind wir jetzt, die beiden leben in der Gesellschaft von Jackson im verschneiten Wyoming bei Tommy und Maria, seiner Frau. Ellie ist jetzt mittlerweile 19, ein bisschen reifer, hat ein wenig von ihrer kindlichen Energie verloren, die aber trotzdem immer ab und zu noch so durchblitzt. Aber irgendwas ist vorgefallen und das ganze Verhältnis zwischen Ellie und Joel scheint irgendwie zerstört. Dicke Luft in Jackson, kann man sagen. Und das Warum, das klärt sich dann erst im Verlauf der Staffel. Aber bald kommt es dann ziemlich am Anfang der Staffel zu einem großen Vorfall in Jackson, der Ellie dann auf ein neues, in Anführungszeichen, Abenteuer schickt. Genauer gesagt an der Seite ihrer Freundin Dina, die auch aus Jackson stammt. Die begeben sich dann auf eine Reise in das postapokalyptische Seattle, wo die beiden jungen Frauen unwissend direkt in einen Krieg zweier verfeindeter Fronten hineinstolpern. Mhm. Das ist so das grobe Konzept von, ja, Staffel 2, ohne Spoiler.
Dina haben wir auch schon in Staffel 1 gesehen, aber ich glaube nicht, dass das da schon Isabel Merced war, oder?
Ich glaube, man hat sie nur so im Hintergrund gesehen, ne? Wo alle dachten, oh, ist das schon Dina? Ne?
Ich glaube, es sollte Dina sein, ja, aber ich glaube nicht, dass es schon die Schauspielerin saß. Sagst du eigentlich Merced oder Merced?
Ich hätte jetzt, yes, Merced. Einfach das... Ja, auf jeden Fall, das Ganze bringt jetzt eine große Reihe an neuen Figuren, Riege an neuen Figuren mit in die Serie, die wir einmal so ganz kurz durchgehen wollen. Also da haben wir natürlich einmal, ich glaube, wir kommen sowieso nicht drum rum, über sie zu sprechen. Vielleicht fangen wir einfach direkt mit ihr an. Es gibt einen Charakter namens Abby.
Wirklich? Gibt's die?
Ja, wie beschreibt man Abby? Wird auf jeden Fall gespielt von Caitlin Dever. Die hat übrigens einen ganz, ganz interessanten Hintergrund auch mit Naughty Dog, dem Entwickler von The Last of Us, der Videospielvorlage. Ursprünglich gab es mal Pläne für eine Filmadaption, ich weiß nicht, 2013, 2014 oder so. Und da war sie auch angedacht, die Hauptrolle zu spielen. Hat auch sogar bei Naughty Dog vor Neil Druckmann vorgesprochen. Aber das Filmprojekt ist natürlich nicht zustande gekommen. Dann hatte sie von Neil Druckmann aber eine Gastrolle in Uncharted 4 in dem Spiel bekommen später.
Ach was.
Also sie ist treu geblieben, Naughty Dog. Und jetzt, Full Circle Moment, spielt sie nicht mehr Ellie, sondern Abby. Die nicht ganz zufällig ähnlich klingen.
Ja, das habe ich ja auch in meinem Seriencheck schon geschrieben. Und dass es jetzt diese extra Connection noch gibt zwischen diesen beiden beinahe Ellie und Ellie und beinahe Ellie, finde ich eigentlich wunderschön, weil das ja macht noch eine ganze neue Kiste auf irgendwie.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir viel mehr zu Abby sagen sollen, außer sie ist ein Charakter, sie ist sehr interessant. Ich finde sie auch sehr, sehr gut gespielt.
Mhm. Sie ist nicht ganz so muskulös wie im Spiel, das war ja so ihr Muscle Mommy Claim to Fame, sag ich mal. Mhm. Und ja, sie wird verschieden aufgenommen von Menschen, die dieses zweite Spiel gespielt haben.
Sie hat natürlich auch eine Gruppe dabei, die sie begleitet.
Ja, ursprünglich war sie auch Firefly, ne? Oder gehörte zum Firefly-Dunstkreis. Mhm. Und jetzt ist sie Teil der Washington Liberation Front, der WLF.
Genau, und getrieben von einer Rachegeschichte.
Richtig.
Genau, und ihre Gruppe, dazu gehören noch Mel, die wird gespielt von Ariella Barber. Die kannte ich tatsächlich vor, die hat nämlich eine Hauptrolle in der Marvel-Serie Runaways, diese Coming-of-Age-Jugendserie, gespielt. Da war ich sehr überrascht von. Dann gibt es noch Owen, gespielt von Spencer Lord, Manny, gespielt von Danny Ramirez, dem neuen Falcon aus Captain America Brave New World. Und Nora, die wird gespielt von Tati Gabrielle. Ich war überrascht, dass diese ganze Gruppe um Abby, das kann man glaube ich auch verraten, dass die gar nicht so präsent sind wie gedacht. Das wurde ja schon eher so aufgebaut, oh, sind das jetzt neue Hauptfiguren? Sind nicht ganz so präsent wie gedacht. Aber würdest du sagen, welche von diesen Figuren hat am meisten Eindruck oder hat überhaupt Eindruck bei dir hinterlassen? Auch wenn sie nicht lange zu sehen sind.
Ja, Abby natürlich. Also da das ist keine Frage. Sie ist hier das Hauptstück von dieser Gruppe, von dieser ganzen Seite der Geschichte.
War auch wenig zu erwarten, weil Caitlin Dever macht einfach jede Serie besser.
Ja, und obwohl sie natürlich nicht so jetzt den optischen Eindruck macht wie ihr Spielvorbild, finde ich, da hat sie schon sehr viel reingepackt. Und wir werden ja auch noch sehr viel mehr von ihr sehen. Ich glaube, was so ein bisschen jetzt an Kritik seit gestern schon durchgekommen ist, ist, dass sich die Staffel für manche so ein bisschen unkomplett anfühlt. Im Gegensatz zur ersten Staffel. Das liegt aber auch wirklich daran, dass hier ein riesiges Spiel in 2 bis 3 Staffeln adaptiert werden wird. Und da kommt das mit dem Territorium. Aber ich würde sagen, mit diesem Cut macht man ja am Ende auch noch was sehr Interessantes. Ohne zu verraten was.
Genau. Ich würde sagen, ich fand tatsächlich diese Mel sehr überraschend. Die ist mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben, wenn wir jetzt noch so die Nebenfiguren angucken von ihrer Gruppe. Die finde ich sehr, das ist so ein bisschen so die Zweiflerin in der Gruppe, die so ein bisschen anzweifelt, was Abbys Pläne sind.
Die Medizinerin, ne? Genau, die hatte ein bisschen mehr noch so ein Gewissen, ja.
Genau. Und sie hat auch eine Geschichte in der Serie, über die wir nicht sprechen. Genau. Und dann kommen wir natürlich zu den Jackson. BewohnerInnen.
Oh ja, Rutina Wesley ist natürlich wieder super als Maria, die ganz oben im Kommunen Council, nennen sie das glaube ich, ne, im Konzil mit dabei ist, genau wie Gabriel Luna als Tommy. Und dann haben wir da noch Jesse, das ist Dinas Ex-Freund, glaube ich, zu Beginn schon.
On-Off-Beziehung.
On-Off.
Genau.
Richtig.
Er ist so der nächste Anwärter für so eine Anführerposition irgendwann.
Genau, so ein typischer geborener Anführer.
Und Martial Arts Trainer.
Martial Arts Trainer, groß, gut aussehend, verantwortungsbewusst. Ich weiß es aber sehr zu schätzen, dass er, obwohl er hier ja der romantische Rivale von Ellie ist, er nicht so ein Charakter ist, den wir hassen sollen oder den es zu überwinden gilt einfach. Das fand ich schon sehr gut. Und dann... Niemand von uns will das letzte köstliche Stückchen an Casting-Informationen hier vom Teller nehmen, habe ich das Gefühl.
Ja, wir haben ja noch 2 große, also erstmal Dina natürlich.
Dina, ach so, ich dachte, über die hätten wir fast schon ein bisschen geredet, genau.
Wir wollen nochmal über sie sprechen, sie ist einfach so ein Sonnenschein, der irgendwie, so diese, es ist so eine extrem düstere Serie und sie kommt da rein und strahlt einfach und macht mich happy beim Zuschauen.
Ja.
Also ist, glaube ich, gar nicht möglich, sich nicht sofort in Dina zu verlieben in dieser Staffel. Es sei denn, man heißt Cordyceps so und möchte die Menschheit zerstören. Aber Dina, Isabella, Mercet, wie auch immer, wir nennen sie einfach Isabella, ganz, ganz toll gespielt.
Genau, und auch ein geiler Gegenentwurf zu Ellie, die ja durch alles, was sie erlebt hat, schon sehr abgebrüht und zynisch und ja schon immer so ein bisschen so ein Hard-Ass war, die so Witze reißt und so ein bisschen kindisch aber auch noch dabei ist und so ein trotziger Teenager auch irgendwie geblieben ist immer noch. Und Dina ist sehr viel erwachsener, hat irgendwie so ein bisschen Mutti-Qualitäten, sie bemuttert Ellie auch immer so ein bisschen. Oder richtet sie so in ihre Schranken und...
Das ist ja ganz interessant, weil sie ist ja eigentlich so, steht so zwischen den Stühlen. Es gibt halt diesen Konflikt zwischen Ellie und Joel und Dina ist aber mit beiden befreundet. Sie hat eigentlich mehr so ein bisschen gerade so die Ellie-Rolle eingenommen in Joels Leben.
Ja, und sie ist ja auch mega kompetent, ne? Kann so Karten lesen und alles und dann versteht man auch, warum Jesse Ellie eigentlich so ein bisschen nervig findet, weil sie halt so straßenschlau ist, ohne der Community wirklich viel zurückzugeben. Mhm.
So, und jetzt kommen wir noch zu einer Figur. Ich weiß, du möchtest über sie sprechen.
Wir wollen beide über sie sprechen.
Breakout-Star. Größte, also eigentlich der MVP der ganzen Staffel. Ne?
Genau, obwohl sie eine Figur spielt, die gar nicht vorkommt im Spiel. Mhm. Sie hat aber eine Verbindung zu einer Figur, die im Spiel zumindest angedeutet wird, wenn ich das richtig verstehe. Aber das sollen wir nicht verraten, deswegen machen wir das auch nicht. Aber es ist natürlich die große, die Grande Dame dieser Serie, die Catherine O'Hara.
Ja.
Bekannt als Kevins Mutter. Bekannt als Beetlejuice
Geister-Enjoyerin.
Ja,
ja, genau. genau, und sie spielt Gail, die Therapeutin von Jackson, die sich alle Probleme von den Leuten anhören muss.
Obwohl sie selbst genug davon hat und eigentlich das nur macht, um Gras und Alkohol abzustauben.
Genau, es gibt nämlich kein Geld in Jackson, sondern als Währung gibt es Gras und Alkohol. Das macht sich schon mal sehr sympathisch. Ich finde es sehr interessant, so diese Reibung zwischen ihr, weil sie immer so ein bisschen latent genervt ist, wenn Joel bei ihr auf der Couch sitzt. Später erfährt man auch warum, aber ich finde sie einfach ganz grandios und bin traurig, dass sie nur eine Nebenrolle in der Staffel hat.
Ja, aber wir gehen öfter zurück nach Jackson erzählerisch, dass man doch sehr viel mehr von ihr hat, als ich. Ich dachte erst, oh schade, eine Folge rein raus und dann sehen wir nichts mehr von ihr. So ist das nicht. Mhm. Aber ich würde ein ganzes Gail-Spin-off mir anschauen. Catherine O'Hara ist so gut. Und Gail ist eine gute Therapeutin. Deswegen, also sie kann dadurch viel von den Schichten, die Leute vor sich aufgebaut haben, durchschneiden und sie sieht Leute für das, was sie sind. Und das ist ein sehr guter Charakter hier zu haben, finde ich.
Ja. Es ist mal eine, die sagt, Joel, Bullshit, jetzt mach doch mal Tacheles.
Ja. Aus dem Stand heraus so eine der neuen ikonischen Serientherapeutinnen. Wir denken an The Sopranos, wir denken an Ally McBeal, wir denken an, wie hieß das mit Lisa Kudrow? War sie denn nicht eine Therapeutin?
Web Therapy?
Ja, genau.
Ja. Ja. Die Desktop-Serie.
Genau. Ja.
Stimmt. Haben wir auch schon wieder verdrängt. Genau, Gail.
Gail.
Wenn ihr irgendwo Gras über habt, geht mal zu Gail und lasst euch helfen. Genau, und dann gibt's natürlich noch ein paar andere Figuren, über die wir jetzt nicht groß sprechen. Unter anderem halt gibt's noch den Isaac, der wird gespielt von Jeffrey Wright, eine Rolle, die er auch in dem Videospiel in The Last of Us Part 2 schon gespielt hatte. Und der ist so der Anführer dieser Washington Liberation Front, einer dieser zwei verfeindeten Fronten.
Da gibt's dann genau auch noch diese Sekte der Seraphiten, aber dieser ganze Story Bulk, der wird erst sozusagen, das ist alles erst Setup. Mhm. Da fehlen auch noch zwei wichtige Charaktere. Und das muss man alles erstmal in sich aufnehmen, das kommt später. Wir haben so viel hier
es
zu erzählen.
Es gibt schon genug in der Staffel.
Es ist so viel zu erzählen einfach.
So, dann wollen wir doch jetzt mal konkreter drauf schauen. So, was macht die Staffel anders und dadurch vielleicht besser oder schlechter? Also erstmal vielleicht, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, der erscheint ja nach der ersten Folge. Also wenn man Folge 1 gesehen hat, ist glaube ich noch nicht so viel passiert.
Nee, dafür wie viel in Folge 1 von Staffel 1 passiert in Staffel 2 Folge 1 relativ wenig.
Genau, aber wir können euch glaube ich schon mal beruhigen, weil die Staffel nimmt sehr schnell richtig an Fahrt auf. So, wollen wir vielleicht erstmal drauf blicken, was macht denn Staffel 2 anders als Staffel 1? Da gibt's ja viele Sachen. Ich würde sagen, das Erste, was mir so aufgefallen ist, sie ist erstmal natürlich ganz anders strukturiert. Die erste Staffel war natürlich sehr episodisch. Jede Folge hatte so eine andere Community, einen komplett anderen Cast.
Ziel vor Auge.
Genau. Und jetzt, die zweite Staffel ist viel geradliniger und erzählt schon eher eine große, zusammenhängende Geschichte. Sie ist immer noch, wenn man ganz genau ist, natürlich immer noch recht episodisch, so in Kapiteln gedacht. Aber trotzdem ist das so eine durchgängige Story diesmal.
Mhm, ja, schon. Obwohl man in Staffel 1 ja, wie ich eben meinte, so eher ein Ziel, ein konkretes vor Augen hatte. Und jetzt steht man so ein bisschen vor der Frage, okay, wir haben die Welt nicht gerettet und was jetzt? Mhm.
Dadurch finde ich, ist auch das Pacing ein bisschen fokussierter und kompakter als in der ersten Staffel. Weil das war immer so sehr abgehackt. So jetzt immer wieder so auf Null.
Ja, immer eine neue Kommune erforschen, immer eine neue Gruppe an Leuten neu kennenlernen, ja.
Genau, und dadurch natürlich auch, was natürlich sehr anders ist, was wir auch verraten dürfen, dass es diesmal halt weniger um Ellie und Joel geht, sondern diesmal geht es halt um eine große Reise mit Ellie und Dina. Also es ist ein anderes Duo diesmal einfach, was stärker beleuchtet ist.
Ja, aber der Konflikt zwischen den beiden, der steht schon noch im Zentrum, auch wenn er im Hintergrund eher rauscht.
Ja.
Und das ist, finde ich, sehr gut auch eingeflochten in die Gesamtstory.
Ja, es gibt immer noch genug Joel und Ellie. Auch wenn Joel etwas mehr in den Hintergrund tritt, diese Staffel. Genau, und dann, was noch anders ist, finde ich auch ein bisschen, die Thematik ist anders. Also wir haben so eine neue Kernthematik, die so der Kreislauf von Gewalt, dem man nicht entkommen kann, wenn man das so grob ausdrücken kann, glaube ich.
Ich sehe den Brei hier auf dem Boden liegen und ich weiß es zu schätzen, wie du um ihn herum tanzt.
Ich tanze um den Brei herum. Genau, sonst mal über was anderes noch sprechen. Was anders ist, ich finde, Horror und Zombies nochmal, will ich nochmal ansprechen, da habe ich auch einen schönen Text zu geschrieben. Das war auch von einigen Fans ja so ein Kritikpunkt in der ersten Staffel, dass die ganzen Cordyceps-Infizierten ein bisschen zu wenig, die Klicker ein bisschen zu wenig auftauchen. Also es war zu wenig Zombie in Anführungszeichen Horror in der ersten Staffel, vor allem halt im Vergleich zum Spiel, wenn man das gespielt hat.
Klar, da ist ja 90%, würde ich sagen, wahrscheinlich, du ballerst auf Zombies ab und dann hast du so 10% Cutscenes.
Ich würde ja sagen, 50-50, 50% Menschen, 50% Zombies.
Oder so.
Genau, und in der zweiten Staffel finde ich, also sie sind immer noch sehr rar, also sind immer noch eine seltenere Bedrohung. Das wird jetzt keine durchgehende Zombie-Serie, wo jede Folge Massen von Zombies auf einen zulaufen. Das ist es nicht, aber der Horror ist diesmal sehr viel effektvoller, finde ich, als in der ersten Staffel. Also ich hatte mehr das Gefühl, dass ich mich wirklich grusel und dass ich wirklich eine Bedrohung spüre von den Klickern. Also ich fand es einfach intensiver inszeniert diesmal, die Horror-Action in Anführungszeichen.
Ja, es ist ja wirklich mehr Action, zumindest so zu Beginn der Staffel. Da hast du ja wirklich erstmal so einen richtigen Run auf Jackson.
Genau, das ist die wird schon in ganz vielen Kritiken mit Game of Thrones verglichen.
Absolut.
Das ist ähnlich wie diese Hardtime-Folge ist. Ich habe auch so ein bisschen World War Z-Vibes mit drin gehabt. Ja. Resident Evil kommt später. Die Resident Evil-Vibes kommen in einer anderen Folge.
Nicht Netflix ist Resident Evil.
Genau, genau. Nee, die ist aber halt schon sehr, sehr interessant. Also die ist schon sehr opulent, die Folge. Diese große Zombie-Schlacht. Aber halt auch so die kleineren Begegnungen finde ich intensiver. Es gibt dann später eine Szene, die in einer U-Bahn spielt, die dann von Zombie-Massen umzingelt ist. Und da hatte ich schon wirklich so ein Mix aus Resident Evil oder The Walking Dead. The Walking Dead hatte ja viele von diesen Charakteren in brenzligen Situationen gerade noch irgendwie dem Biss entkommen. Und das hatte ich diesmal mehr so das Gefühl, dass ich mitgefiebert habe mit den beiden Figuren, die da von Zombies umzingelt werden. Das war ja zum Beispiel in der ersten Staffel, gab es ja auch eine Folge, ich weiß nicht mehr welche das war, wo auch der Bloater aus dem Boden gekommen ist, wo überall Zombies auf den Straßen waren. Wir haben eigentlich nur so diese Sicht von den Charakteren gehabt, die dann da so durch dieses Chaos durchflüchten. Aber ich hatte nie wirklich so ein Spannungslevel, dass ich dachte, oh, jetzt könnten die jeden Moment vielleicht gebissen werden. Und das fand ich einfach, den Horror in dieser Staffel, der war ein bisschen besser als in der ersten Staffel auf jeden Fall.
Mhm. Hast du eigentlich Hattie Park wiedererkannt?
Wen?
Die spielt diese eine, Park heißt sie mit Nachnamen, diese eine in der späteren Folge, wo
ich
sie
weiß,
über das Krankenhaus
reden. Ich weiß, jetzt du meinst, ja.
Ja, die ist, ich dachte die ganze Zeit, so, wo kenne ich sie? Und dann ist es mir aufgegangen, ach stimmt, das war ja Beverly Katz aus Hannibal.
Oh, stimmt, da hat sie mitgespielt.
Ja.
Hier habt ihr es zuerst gehört. So, genau. Und was natürlich die Staffel auch ein bisschen anders macht, ist das Worldbuilding. Also in der ersten Staffel hatten wir schon das Worldbuilding einfach durch die Episoden erklärt, so immer einzelne Fraktionen und Communities, die so verschiedene Ecken des Lebens in der Postapokalypse beleuchtet hatten. Hier finde ich das Worldbuilding sehr, sehr interessant. Also natürlich einerseits, wir haben diesmal nur ein großes neues Setting, das ist Seattle. Aber was so Worldbuilding, wie die Serie erzählt ist, finde ich das sehr interessant. Das hast du vorhin schon erwähnt, dass eigentlich so eine komplette Geschichte im Hintergrund passiert. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil es gibt dann diesen Krieg, den wir schon erwähnt hatten, zwischen den Seraphiten und den Wolves, nenne ich sie jetzt, genau, der aber so tatsächlich eher im Hintergrund stattfindet. Mhm. Und eigentlich wir halt den Hauptfiguren folgen, während das alles so peripher passiert. Im Hintergrund explodieren Sachen und passieren Dinge.
Weißt du, woran ich bei den Seraphiten komplett denken musste die ganze Zeit? Ich habe letztes Jahr auch gesehen die Serie Station 11, und das ist ja eine Postapokalypse-Serie, wo es eher um Menschen und die Kultur, wie wir sie erhalten, nach der Endzeit geht. Mhm. Und da gibt es auch eine Figur, die wir ganz am Anfang kurz nebenbei kennenlernen. Nee, später lernen wir die als Charakter kennen, und dann stellt sich aber raus, die ist auch so eine religiös verehrte Figur, weil die früher mal irgendwas Tolles gemacht hat. Und genauso sehen wir ja die Seraphiten, wie sie immer, oh, sie ist so toll. Ja, Mami.
Die Prophetin. Oder?
Genau, die haben diese Prophetin, von der die immer so Graffitis hinterlassen. Das Symbol übrigens, ne, was sie immer von ihr malen. Ich glaube, das basiert auf dem japanischen Kanji für Frau. Ich glaube, das ist das Onna-Kanji.
So da waren die ja sehr kreativ.
Glaube ich.
Auf jeden Fall, Stephen King hätte sich gefreut, weil in seinen Postapokalypsen gibt es ja immer dann gleich sofort eine religiöse Sekte immer, die sich formt.
Ja.
Genau. Was die Staffel auch ein bisschen anders macht, ist, sie ist noch queerer als die erste Staffel. Da hatten wir so ein bisschen die Geschichte mit Ellie und, ich habe ihren Namen leider vergessen.
Riley.
Genau, Riley. Danke.
Genau, mit ihrem lesbischen Mall-Date, ja.
Genau. Und diesmal ist aber, finde ich, das war so für viele, das ist so auf eine Folge abgeschoben gewesen, aber hier ist es halt präsenter in der ganzen Staffel.
Ja, wir hatten ja Bill und Frank.
Das stimmt, ja, also, die habe ich auch, genau.
Das gab schon, aber hier ist das tatsächlich, ja.
Das waren so zwei einzelne Folgen, aber hier ist es jetzt wirklich präsenter.
Auf jeden Fall. Und die beiden haben auch, ich meine, es wird immer über die Chemie zwischen Pedro Pascal und Bella Ramsey gesprochen, die ja auch im realen Leben sehr knuffig miteinander sind. Immer wenn die in Interviews zusammen auftreten, merkt man, dass die echt so eine tolle Beziehung zueinander aufgebaut haben. Und das spürt man auch aus jeder Pore in Staffel 2. Aber ich finde, sie hat auch mit der Dina-Darstellerin Isabella Marquette eine mega, mega Chemie. Also das nimmt man den total sprechen. Ab.
Im Trailer sieht man sie auch küssen, von daher.
Ja. Fair game.
Finde ich ganz, ganz süß, weil das so die Momente zwischen den beiden, das sind immer so die Lichtblicke in all den wirklich niederschmetternden Sachen, die passieren.
Und man kann auch so eine Verbindung zu Riley ziehen tatsächlich, weil die war ja auch eine sehr kompetente, starke junge Frau, und da kann man schon so einen Typ an Ellie festmachen.
Ja, stimmt. Ich habe mich auf jeden Fall in die beiden verliebt. Gibt es irgendeine Lieblingsfolge, die du hast? Ohne jetzt konkret zu sagen, was in der Folge passiert, aber gibt es eine Lieblingsfolge in dieser Staffel? Kannst du die überhaupt noch auseinanderhalten?
Ja, es ist ja schon ein, zwei Wochen her, dass ich das in einem Rutsch geguckt habe. Aber es gibt diese eine Folge, die von Neil Druckmann inszeniert wurde, Folge 6.
Mhm.
Viele Flashbacks.
Aus Gründen wurde sie von Neil Druckmann inszeniert.
Viele Flashbacks. Das hat schon Eindruck hinterlassen.
Also es gibt, glaube ich, 3 Folgen in dieser Staffel, was schon viel ist von 7 Folgen, die mich komplett gebrochen haben. Aber meine Lieblingsfolge ist tatsächlich die 4. Folge, weil die für mich so die beste Horrorsequenz auch der Serie bisher hatte, die ich sehr toll fand. Die Charakterentwicklung ist fantastisch, auch zwischen Dina und Ellie in der Folge. Und es gibt eine Gitarre, die zum Einsatz kommt in der Folge.
Ja. Also falls ihr das Spiel kennt und Angst habt, weil das jetzt auf 2 bis 3 Staffeln aufgeteilt wird, hier fehlt so viel. Sie packen viele von den Highlights aus dem ganzen zweiten Spiel, also ich kenne das zweite Spiel durch so Walkthroughs etc. Viel davon packen sie jetzt schon rein. Das heißt, für Staffel 2 und eventuell Staffel 3 und eventuell 4 müssen sie sich wohl noch viel Original-Content ausdenken, weil sie haben hier schon echt viel verbraten eigentlich.
Ja, ist sehr interessant.
Auch viel nach vorne gezogen.
Genau, und dann wollen wir noch mal kurz drauf gucken, was macht denn die Staffel 2 gleich. Also was, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber so was macht sie ungefähr so gleich gut wie Staffel 1. Also natürlich dieser Fokus auf menschliche Emotionen und Konflikte ist immer noch sehr, sehr präsent in der Serie. Das ist so das Herz der Serie und die Serie triumphiert immer noch in diesen gefühlvollen, ruhigen Charaktermomenten, von denen es, glaube ich, ein bisschen auch mehr gibt in der zweiten Staffel jetzt. Die lässt sich ein bisschen mehr Zeit für so ruhigere Momente, was ich sehr schön fand. Und natürlich ist die Serie immer noch niederschmetternd und emotional und reißt einem gerne mal das Herz raus, damit so kleine Momente der Hoffnung umso heller strahlen. Und ich habe mehr geheult als in Staffel 1, so viel kann ich dazu, glaube ich, sagen.
Oh, wow.
Obwohl ich wusste, was passiert. Ich habe auch Walkthroughs geguckt.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch mein Hauptlobpunkt. Und du weißt ja, wie so ein bisschen viel Serienverdruss ich in den letzten Jahren so ein bisschen verspürt habe. Vor allen Dingen jetzt im letzten ein Jahr, wo außer
Dune und Herr der Ringe.
Nach Dune und Herr der Ringe und allem drum und dran. Selbst Severance Staffel 2, oh, ich weiß nicht. Außer Interview mit einem Vampir fand ich da wenig, was in der zweiten Staffel wirklich mithalten konnte. Und hier merkst du richtig, sie ruhen sich nicht auf ihrem eigenen Hype aus, was auch übrigens fürs Spiel gilt, ne? Man ruht sich nicht auf dem Kult der eigenen Charaktere auf. Man erzählt nicht einfach eine plausible Fortsetzung der Geschichte, wie es weitergehen könnte.
Ist nicht more the same einfach.
Genau, sondern man hat hier wirklich ein Hauptgrundtheme, ein Thema. Und man hat hier etwas, was man erzählen möchte aus einem ganz bestimmten Grund und macht das auf eine ganz bestimmte Weise. Mhm. Es ist nicht nur eine plausible Fortsetzung. Hier hatte wirklich jemand Drive, etwas zu erzählen. Und das tut weh. Und das ist nicht einfach. Und das Publikum wird dadurch herausgefordert. Man wird nicht einfach nur bedient mit weiterem Content. Man wird hier wirklich, es ist wirklich challenging, das zu gucken. Nicht nur, weil es traurig ist, sondern weil es auch vielleicht ein paar Sachen macht, die du nicht gut findest, aber auf eine Art und Weise, die sehr begründet ist und sehr, ja,
durch auch auf die Charaktere bezogen. Die sind ja auch nicht sehr so eine klare Linie, die sind auch sehr kompliziert und tun moralisch fragwürdige Dinge.
Genau, man macht es uns nicht einfach, aber man hat das Gefühl, man wird dadurch als Zuschauer ernst genommen.
Ja.
Und das ist das höchste Lob eigentlich, was man einer Serie geben kann. Und das höchste Lob, was man einer zweiten Staffel geben kann, ist, dass es den Scope erweitert, dass es einen anderen Blickwinkel hat, die Sachen erweitert und immer noch qualitativ das gleiche Auge für Detail und Charaktere und dies und das hat, aber sich halt nicht einfach weitermacht ohne Sinn.
Genau. Ist immer noch eine der schönsten Serien auf jeden Fall auch, was so das Production Value angeht. Steht sie der ersten Staffel in nichts nach, mit dieser Schlachtenfolge sogar noch ein bisschen mehr. Jetzt ist mir wieder eingefallen, welchen Vergleich ich vorhin vergessen hatte. Helms Klamm, das hatte ich tatsächlich, weil ich eben Herr der Ringe erwähnt hatte. Mhm. Genau. Genau, wir haben jetzt schon viel auch drüber gesprochen. Videospiel, die Videospielvorlage, vielleicht wollen wir nochmal so ein ganz bisschen darüber sprechen, wie die Staffel als Adaption funktioniert, ohne konkret drauf einzugehen. Aber so wie funktionieren Änderungen, die Struktur. Genau, also im Vorfeld wurde natürlich sehr viel darüber spekuliert, wie The Last of Us Part 2 überhaupt adaptiert werden soll und kann. Da habe ich schon viele Artikel drüber gelesen. Und natürlich soll das Ganze natürlich diesmal auch nicht in einer Staffel erzählt werden, sondern so auf 2 bis 3. Ich glaube, der aktuelle Stand ist, dass es eher 2 Staffeln werden.
Die HBO-Programmchefin hatte gesagt 4 vor ein paar Monaten, aber jetzt hatte Craig Mazin das, glaube ich, relativiert und meinte, sie wissen noch nicht, ob das zweite Spiel insgesamt 2 oder 3 Staffeln werden. Das heißt,
Wir schauen mal. Auf jeden Fall mehr als eine Staffel. Genau. Und warum ist das so knifflig? Also das Game, die Vorlage, die erzählt halt eine große Geschichte von 2 unterschiedlichen Seiten. Das sind so 2 auch sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, die aber so unterschiedliche Perspektiven eines Konflikts darstellen. Mhm. Und wie genau das jetzt adaptiert wurde, dürfen wir natürlich nicht verraten, aber ich bin sehr zufrieden, wie es gelöst wurde. Und ich finde, am Ende von Staffel 2 hat man auch auf jeden Fall eine sehr klare Vorstellung davon, wie die Staffel 3 aussehen wird. und wenn es eine vierte Staffel geben könnte, wie auch die aussehen könnte. Gleichzeitig ist es aber auch ein Kritikpunkt und vielleicht auch mein einziger und größter Kritikpunkt an der Staffel. Die endet sehr abrupt, weil sie halt nur einen Teil von der Vorlage adaptiert und auch ohne richtige Auflösung. Also es ist schon so ein eher so ein Cliffhanger, den man weniger von einem Staffelfinale, sondern mehr so ein Mid-Season-Finale erwarten würde. Und das ist natürlich besonders ärgerlich bei so langen Wartezeiten bei Prestige-Serien gerade.
Ja, ich finde aber den Kniff mit dem Twist, der da passiert durch diesen Teaser, den finde ich schon wieder so interessant, dass man
direkt wieder verziehen,
dass man erahnt, was sie damit anstellen erzählerisch. Und dann finde ich das schon wieder fast legitim, aber ja, dass es sich unkomplett anfühlt, ich glaube, das ist einfach Teil dieser Machart. Wenn man das alles in eine Staffel geprescht hätte, wäre so viel liegen geblieben. Ich glaube, das hätte sich rushed angefühlt und das wäre auch nicht richtig gewesen. Ja.
Damit einhergehend ist natürlich auch später spannend. Also ich bin sehr gespannt, wie die dritte Staffel aufgenommen wird. Mm. Es ist, glaube ich, schon ein sehr großes Risiko, was die Showrunner und Serienschöpfer da eingehen.
Ich habe es in meinem Check auch verglichen mit The Wire. Da gehst du ja auch, du hast zwar ab und zu noch dieselben Charaktere, aber du gehst ja in jeder Staffel woanders hin.
Ich bin gerade erst bei der ersten Staffel.
Ach so, gut.
Spoiler mich schon mal, ist
du,
kein Problem.
Als der alles gesehen hat, guckt jetzt erst The Wire.
Es hat lange gedauert.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen das, was The Wire macht. Es erzählt nicht so charakterzentrisch, sondern es ist erzählt von der Human Condition in Amerika und erzählt, bastelt damit so ein Fleckenteppich der Situationen und Befindlichkeiten und dies und das. Ne? Also so Bigger Picture Geschichten. Und das, auf sowas muss man sich auch hier so ein bisschen einlassen können, wenn man nur damit verheiratet ist, dass man die Beziehung zwischen Joel und Ellie wachsen sehen möchte, wird man hiermit nicht happy. Aber ich glaube, das ist auch allen klar, sobald man die Staffel anfängt.
Genau, man möchte auf jeden Fall sofort Staffel 3 sehen. Ist ganz interessant, weil offiziell bestellt ist sie noch nicht. Aber also wenn die HBO-Programmchefin schon sagt, ja, Staffel 4 eigentlich. Und es gibt halt Berichte, dass die Dreharbeiten oder die Produktion jetzt auch im Sommer schon starten soll. Also ich hoffe, dass sie vielleicht schon nächstes Jahr kommt, die dritte Staffel. Ich finde, sie sollten sich keine 2 Jahre Zeit lassen.
Nee, diesmal. Das wäre keine gute Idee. Aber diesmal gab es ja auch keinen Hollywood-Streik. Gibt es ja auch keinen Hollywood-Streik. Toi, toi, toi. Genau.
Aber halt, wenn man auch guckt, wie die zweite Staffel produziert wird, das ist halt eine sehr, sehr umfangreiche Produktion. Die hatten, glaube ich, über 150 Drehtage. Die haben bis Januar diesen Jahres noch gedreht. Mal gespannt. Also ich denke, wenn sie nächstes Jahr kommt, dann eher so im Herbst, Winter. Und vielleicht nochmal, weil wir so ein bisschen drumherum, glaube ich, geredet hatten gerade, so die Frage, ist es denn jetzt eine gute Adaption? Wir beide haben zumindest Walkthroughs gesehen, nicht das Spiel direkt gespielt. Aber auf jeden Fall, wie in Staffel 1 wird wieder ein Großteil von der Vorlage recht nah umgesetzt. Teilweise gibt es auch Szenen und Dialoge, die 1:1 übernommen wurden wieder. Es gibt wieder Ergänzungen und Szenen, die nicht im Spiel vorkommen und die Charaktere und ihre Geschichten ausbauen. Es gibt auch neue Charaktere wie Gale, die der größte Gewinn ist dieser Staffel. Ach, aber Gale. Es gibt halt auch ein paar spannende und sinnvolle Änderungen im Vergleich zur Vorlage. Also zum Beispiel wird ein wichtiges Element des Games komplett umstrukturiert, wie die Beziehung zwischen Ellie und Dina zum Beispiel. Die wurde sehr sinnvoll abgeändert. Im Spiel sind die, glaube ich, schon direkt am Anfang zusammen und schlafen schon gleich in der ersten Mission miteinander. Und hier wird das Ganze halt aber eher so natürlich aufgebaut, diese Beziehung zwischen den beiden. Was ich viel, viel homogener finde und mitfühlender. genau. Und ich kann nicht für mich sprechen, weil ich es jetzt nicht direkt gespielt habe, aber wenn man das Game kennt und Staffel 1, es gibt natürlich auch viele, die Staffel 1 eher so wie so eine gekürzte Zusammenfassung empfanden. Das wird sich, glaube ich, in Staffel 2 auch nicht viel ändern. Oder?
Ich weiß nicht, wie sich das für Leute anfühlen wird, die das Spiel gespielt haben, weil
es ist schwierig, sich immer so da hineinzuversetzen.
Ja, weil, wie du eben meintest, mit der Liebesszene, die ja gleich am Anfang stattfindet zwischen den beiden, höre ich schon Leute schreien, oh mein Gott, sie haben das gestrichen. Und nein, natürlich kommt das dann alles erst später. Und genauso ist es ja mit vielen Elementen hier. Und das Pacing ist einfach so anders. Und das kann man vielleicht auch gar nicht vergleichen. Es hält sich tatsächlich sehr eng an die Vorlage immer noch. Mhm. Für eine Adaption in allen Belangen. Also Die Gitarre fehlt nicht, das Tattoo fehlt nicht. Keine Sorge, das kommt.
Aber ich würde sagen, tatsächlich, ich glaube ein bisschen, sie traut sich ein bisschen mehr als Staffel 1, auch Sachen zu verändern.
Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel, wo du das...
Ich hätte ein konkretes Beispiel, aber das kann ich
das kannst du jetzt nicht sagen, okay.
Erwähnen. Fällt mir sonst auch kein anderes gerade ein. Nee, aber es gibt so einige Szenen, so, wo die Abfolge einfach anders läuft von Sachen, die passieren. So, wer läuft zuerst nach Seattle und wer läuft hinterher? Solche Sachen wurden halt ein bisschen geändert.
Ah ja.
Und wodurch sich die Struktur ein bisschen ändert. Aber natürlich im Großen und Ganzen, so die Struktur des Games ist schon, wird auch in der Serie so stattfinden. Genau, und vielleicht willst du noch ganz kurz was sagen. Das ist natürlich auch, die Vorlage ist ja recht kontrovers. Würdest du sagen, ob die zweite Staffel Hater bekehren kann? Sorry, dass ich lache.
Nein, du weißt auch genau, wie ich das geschrieben habe.
Ja, deswegen.
Nein, also falls die Hater von The Last of Us Part 2, dem Videospiel, hier glauben, eine...
Als ob die jetzt noch im Podcast zuhören würden.
Eine Alternative zu bekommen, wo die Sachen anders laufen und wo man einfach wieder alle Sachen macht wie im ersten Spiel, weil das für Staffel 1 so schön funktioniert hat. Nope. das ist hier genauso kompliziert und woke wie im zweiten Spiel.
Das meine ich nämlich vorhin, das waren halt auch so einige Hater und homophobe Kommentare waren ja auch immer so, ja, das sind ja dann zumindest zwei Folgen, die man überspringen kann in der ersten Folge, weil das findet ja nur abgegrenzt in diesen Folgen statt. Deswegen fand ich das umso schöner, dass die Queerness einfach jetzt sehr präsent ist in dieser Staffel. Und wenn ihr aus dem Weg gehen wollt, dann guckt einfach gar nichts mehr von The Last of Us. Ist nicht möglich. Gibt keine Folge ohne Queerness. Was ich sehr, sehr schön finde. Und gerade bei so einer Mainstream-Blockbuster-Serie, gerade in diesen Zeiten, ist das natürlich auch nochmal ein Statement, das die Serie abliefert. Genau, wollen wir mal zu einem Fazit kommen?
Ja.
Würdest du sagen, ist Staffel 2 besser oder schlechter als Staffel 1?
Ich finde, das kann man ganz schlecht sagen, weil sie so anders ist. Aber ich bin genauso an Bord wie bei Staffel 1. Ich habe sie genauso mit Spannung geguckt. Ich konnte es gar nicht erwarten, weiter zu gucken, obwohl ich das alles am einen Tag geguckt habe. Das ging wirklich sehr gut. Ich finde es sehr gelungen. Finde auch alle Sachen, die das Spiel so kontrovers gemacht haben, eher interessant, als dass es mich aufregen würde. Ich finde das erzählerisch irgendwie ein großer Schwung, ne, wie man immer so schön sagt. Ein großer Wurf. Ich bin hiermit sehr an Bord. Bin sehr gespannt, ob sie es jetzt in 3 oder 4 Staffeln noch machen. Aber ob es besser oder schlechter als Staffel 1 ist, es ist so anders und das ist, was es so spannend macht eigentlich. Das ist genau das, was ich hiervon wollte. Und ja.
Sehr schön. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen Bedenken am Anfang, weil es nur 7 Folgen sind, dass ich dachte, ist das Ganze so zusammengekrampft und das hat sich aber nicht, also die Befürchtung war umsonst. Ich fand das Pacing sehr, sehr schön von der Staffel, wie sie erzählt ist. Und mir gefiel sie persönlich viel besser als Staffel 1, weil ich natürlich auch immer so den Blick hatte mit The Walking Dead Vergleiche. Ja, es ist ein bisschen was anderes, aber trotzdem, mir gefiel die zweite Staffel einfach viel besser, weil sie nicht mehr so episodisch ist und einfach einen sehr, sehr klaren Fokus hat, wie du sagst, auch so diese Thematik, diese Kernfragen, die sie jetzt stellen will, die ziehen sich einfach durch jede Folge durch und das ist einfach sehr, sehr toll gemacht dadurch. Und ist es jetzt die beste Videospieladaption? Da kann ich natürlich aus meiner Laiensicht nicht viel zu sagen, aber auch so im Vergleich dazu gefiel mir einfach so diese Struktur besser jetzt der von der zweiten Staffel, weil nicht jede Folge immer so einen harten Cut gemacht hat. So jetzt, das hier ist jetzt der Cast von Folge 5, das ist der Cast von Folge 6. Nein, hier ist es halt alles ein bisschen epischer, größer, der Blick aber halt auch mit Abstrichen, dass wir halt nicht die ganze Story gesehen haben, aber der Teil der Story, den wir jetzt gesehen haben, diesen einen kleinen Blick des großen Ganzen, der hat mir schon sehr, sehr gefallen. Ob es jetzt die beste Serie 2025 ist, lässt sich natürlich schwer sagen im April. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, aber aktuell ist sie für mich tatsächlich auf Platz 1. Wenn ich jetzt mein Ranking nochmal updaten muss, was ich mit Jenny letztens in unserer nach dem ersten Quartal Zwischenfazitfolge zum Serienjahr gemacht haben, weil bisher einfach dieses Jahr noch keine Serie mich so emotional mitgerissen und gebrochen hat. Und das ist einfach so, The Last of Us ist so ein, ist eine Stimmung, ist ein Mood, diese Serie. Die ist einfach, man muss in der Stimmung sein, und wenn man sich da so richtig reinfallen lassen kann in diese wirklich Dunkelheit, nenne ich es jetzt einfach, Depression, die diese Serie umgibt, kann das schon sehr viel Spaß machen als Erfahrung auch.
Ja. Es heißt ja auch immer so, in den 90ern kamen diese ganzen Katastrophenfilme, weil da weltpolitisch nicht so viel eigentlich los war. Da haben wir uns mal so ein bisschen Zerstörung gegönnt. Und das ist ja komplett die Antithese. So, es fühlt sich alles so ein bisschen apokalyptisch immer noch an. So gerade nach der Pandemie, gerade jetzt, wo noch so viel Krieg ist. Und jetzt gönnen wir uns mitten da drin eine Postapokalypse-Serie. Sind wir denn wahnsinnig? Mhm. Möchte man fast fragen. It's a lot. Ja, es ist manchmal ganz schön viel.
Ich hoffe ja tatsächlich nicht, dass die Serie so wie das Spiel endet. Das, ich weiß nicht, ob da Leute je wieder klarkommen auf ihr Leben sonst. Ohne das Spiel zu spoilern. Hm. Genau. Damit würde ich sagen, sind wir schon am Ende unserer kleinen Review zu The Last of Us Staffel 2. Wir haben es geschafft, um diesen Brei herumzutanzen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit der Folge, auch wenn wir nicht so konkret über Sachen sprechen konnten. Aber wir haben schon, glaube ich, sehr viel abgedeckt, was uns gefallen hat. Vielen lieben Dank nochmal, Mario, für deine Nicht-Zombie-Expertise. genau, und auch schon mal ein kleiner Ausblick. Kommende Woche im Podcast knöpfen wir uns dann auch noch eine zweite Staffel von einer gefeierten Serie vor und verraten euch dann auch, ob Andor Staffel 2 vielleicht auch zu den größten Serien-Highlights des Jahres zählen könnte oder nicht.
Ich weiß nicht, ob ich das gucken kann, aber ich möchte das versuchen.
Ja. Und damit sage ich, danke fürs Zuhören. Streamt was Schönes und lasst euch nicht von Pilzzombies beißen.
Bye bye.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.